Liebe Gemeinde, wer von euch weiß denn noch, was ein blauer Brief ist? Ah, sind aber wenig. Die anderen wissen es schon nicht mehr. Ich vermute mal, die meisten wissen es. Wer von Ihnen hat schon einmal einen blauen Brief gekriegt? Ah, immerhin zwei, traut sich. Ich frage jetzt nicht, für was. Wobei es interessant wäre es schon. Wenn man einen blauen Brief kriegt, dann weiß man, oh, jetzt wird's ernst oder jetzt wird's eng oder jetzt wird's irgendwie knifflig. Oder auch, man weiß, jetzt ist wahrscheinlich bald schon vorbei. Heute werden ja nicht wirklich mehr blaue Briefe verschickt, aber man weiß trotzdem noch, was der blaue Brief ankündigt, zumindest sprichwörtlich. Wenn er von der Schule gekommen ist, der blaue Brief früher, dann hat man gewusst, oh, jetzt werden die Eltern zumindest zum Rektor mal zu einem Gespräch vorgeladen. Oder vielleicht droht sogar ein Schulverweis oder sowas. Das ist ernst. Wenn der blaue Brief von dem Arbeitgeber gekommen ist, dann hat man gewusst, dass der Brief wahrscheinlich so beginnt, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Arbeitsvertrag zum so und so vielten aufgelöst wird oder sowas ähnliches. Oder dass man zumindest in die Chefetage oder in die Personalabteilung vorgeladen wird. Blaue Briefe sind deshalb blau, weil man von außen nicht durchgucken soll, was da drin steht. Weil er nämlich einen interessanten Inhalt mit sich bringt. Ein blauer Brief kündigt in der Regel ein Ende an. Zumindest so ein Vorbote vom Ende ist er. Und deshalb bringen blaue Briefe auch immer so ein bisschen ein Gefühl mit sich. Also man hat, wenn man blaue Briefe gefunden hat in seinem Briefkasten, dann hat man schon gemerkt, oh je, jetzt wird's knifflig. Für manche hängt an dem blauen Brief dann auch so ein Gefühl wie eine Niederlage oder sogar eine Sinnentleerung für ihr Leben. Wenn der Arbeitsplatz wegbricht oder so. Oder wenn man von der Schule verwiesen wird, da bricht kurz mal was zusammen. Wenn der Arbeitsplatz wegbricht, dann kommen heute auch ganz existenzielle Fragen mit, wie soll man künftig seine Familie ernähren zum Beispiel? Oder finde ich nochmal eine Anstellung in meinem Alter und mit der Geschichte, mit der Kündigung jetzt? Solche Dinge hängen an dem blauen Brief irgendwie mit dran, solche Gefühle. Allerdings geht es nicht allen so. Thomas Winkelmann zum Beispiel hat kürzlich seinen Job verloren. Er hat zwar keinen blauen Brief bekommen, weil er sich quasi selber gekündigt hat. Aber der hat dabei keinen besonders zerknirschten Eindruck gemacht. Ist auch irgendwie klar, denn der braucht sich nicht so wirklich viele Sorgen machen. Thomas Winkelmann ist der ehemalige Chef von Air Berlin und er bekommt auch trotz Insolvenz von seiner Fluglinie sein Gehalt einfach weiterbezahlt. Anders als die Mitarbeiter, die alle ihren Arbeitsplatz verlieren. Außerdem bekommt Thomas Winkelmann darüber hinaus bis zum Jahr 2021 garantiert 4,5 Millionen Euro. Das hat er sich gleich festschreiben lassen in seinen Vertrag. Das kann auch von keinem Gläubiger ihm genommen werden. Das steht einfach fest. Dann kann man das vielleicht schon leichter verkraften, wenn man seinen Beruf verliert. Oder vor 2 Jahren war es Martin Winterkorn, der ganz prominent bei VW seinen Chefsessel hat räumen müssen. Er ist auch nicht als armer Mann gegangen. 2015 hat er seinen Job verloren, bis 2016 hat er sein Gehalt weiterbekommen und bis heute und auch weiterhin bekommt er noch Bonuszahlungen. Ihm steht eine Betriebsrente von 3.000 Euro pro Tag zu. Das sind 1,1 Millionen im Jahr. Nur mal so, dass man das mal hört. Das ist mehr als das Hundertfache einer Betriebsrente von einem durchschnittlichen Bandarbeiter bei VW. So kann man Kündigungen vielleicht ganz gut wegstecken. Geht es heutzutage so, dass man sich schon in den Vertrag vorher Sicherheiten reinschreiben lässt für den Fall, wenn man dann gekündigt wird oder wenn man den Job verliert? Es gibt durchaus auch Manager, die haben das nicht in ihrem Vertrag drinstehen. Und da bricht dann auch ganz viel weg, tatsächlich für die. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, da gibt es welche, für die ist das eine ganz existenzielle Sache. Denen wird dann geraten, dass sie sich danach auf einen Rechtsstreit einlassen sollen, dass sie unbedingt eine Abfindung erstreiten sollen. Es gibt sogar feste Formeln, wie sich die Abfindungshöhe errechnet, aus der Zahl, wie lange man schon in der Firma ist und so weiter, aus dem Branchenfaktor und so weiter, kann man das errechnen, was eine Abfindung wohl heutzutage in eine übliche Höhe ist. Was wäre gewesen, wenn Thomas Winkelmann Anfang Oktober, als klar war, dass Air Berlin nicht mehr zu retten ist, wenn er hingegangen wäre und gesagt hätte, ja Mensch, ich bin ja noch bis Ende Oktober Chef von dieser Firma, ich erstatte jetzt einfach mal alle Ticketpreise. Und zwar nicht nur für die, die ein Ticket für den November haben, also die nicht mehr fliegen dürfen, sondern ich erstatte einfach auch alle für die, die ein Ticket im Oktober haben. Flüge zum Nulltarif quasi als Geschenk zum Abschied. Wie wäre das gewesen? Verrückte Idee irgendwie, oder? Da hätte man sich zumindest gewundert. Na, dann hören Sie mal zu, was Jesus uns für eine Geschichte erzählt. Denn der erzählt uns ein Gleichnis über einen, den er Ökonom nennt. Beim Luthertext heißt es dann Verwalter. Ein Manager, dem gekündigt wird. Das ist unser Predigttext, Lukas 16, 1 bis 9. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, dann werde ich dich entlassen. Der Verwalter dachte sich, was soll ich tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um die Lage mit ihnen zu besprechen. Den ersten fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß deinen Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du meinem Herrn, fragte er den Nächsten. 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Hier, sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Ist ja schon ein ganz schönes Schlitzohr, dieser Manager, liebe Gemeinde. Und dann wird er am Schluss sogar noch gelobt. Man kann ganz viele Predigten lesen, wo das ein totales Problem ist für denjenigen, dass einer bewundert wird, der Betrug begangen hat. Deshalb, dass wir das nicht falsch hören in diesem Gleichnis, der wird nicht gelobt für seine Betrügereien. Er war einer, der Unrecht getan hat. Einer, dem sein falsches Handeln vorgeworfen wird und der dafür die Konsequenzen tragen muss. Das wird nicht beschönigt. Es ist ihm völlig klar, dass seine Entlassung kommt. Das Kluge an ihm ist sein Umgang damit. Das Kluge an ihm ist das, was er macht in der Zeit, solange er noch was tun kann, solange seine Unterschrift noch Gewicht hat, solange er noch im Amt ist. Er steht vor dem Aus, er steht vor dem Ende. Eigentlich steht ihm nur noch die Abrechnung bevor. Aber jetzt ergibt er sich nicht in sein Schicksal als Bettler oder in eine Tätigkeit, die er nicht kann. Er versucht auch nicht panisch, sich finanziell in Sicherheit zu bringen. Er wehrt sich nicht mal gegen die Vorwürfe, streitet nichts ab und verharmlost es auch nicht nach dem Motto, das war doch alles gar nicht so wild. Oder er zeigt auch nicht auf andere und sagt auch nicht, andere machen das doch genauso. Überhaupt denkt er nicht nur bis an sein Ende in dieser Firma, an diese Anstellung bei diesem Großgrundbesitzer, sondern er denkt über das Ende hinaus. Er denkt, was ihm danach wichtig sein wird. Und das genau ist das Kluge an diesem Verwalter. Das Ende ist absehbar, liebe Gemeinde. Das ist das Thema von diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Der letzte Tag kommt. Er kommt auch für diese Welt und er kommt auch in unserem Leben. Das ist uns völlig klar. Es ist kein Schwarzmalen, wenn wir uns damit beschäftigen. Das ist ein ganz nüchterner Blick auf die Realität. Wir wissen das nicht erst, wenn der blaue Brief kommt, in Form von Klimaprognosen zum Beispiel. Oder einer Diagnose einer Krankheit. Oder dem Alter. Oder auch dem Sonntagsthema von heute. Wir wissen das schon, dass das Ende kommt. Wir wissen, dass wir auf ein Ende zuleben. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dann werden wir ganz ähnlich wie dieser Verwalter erkennen, meine jetzige Existenz hier, die geht irgendwann zu Ende. Meine Entlassung hier ist beschlossene Sache. Es ist noch eine Frage der Zeit. Aber bald stehe ich vor meinem Herrn. Dann muss ich die Geschäftsbücher öffnen, muss sie ihm übergeben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich da nicht unschuldig bin. Und ich weiß auch, dass ich ihm nichts vormachen kann. Ich für meinen Teil weiß jetzt schon, ich hab's vermurkst. Das wird ans Licht kommen und dann wird er das Urteil sprechen. Das ist meine Lage. Davon redet die Bibel, wenn sie vom Gericht spricht. Da geht's nicht drum, um irgendwie Angst zu machen oder so. sondern es geht darum, um vorzubereiten auf das, was kommt und um uns eine Gelegenheit zu geben, wie wir damit umgehen. Natürlich kann ich jetzt hingehen und sagen, ja, mein Leben hier ist endlich und ich kann darüber resignieren. Ich kann darüber trauern, dass ich es nicht verhindern kann. Ich kann versuchen, das aufzuhalten oder es rauszuzögern. Völlig klar, ist auch völlig in Ordnung. Ich könnte mir vornehmen, dass ich mein Leben dann eben, solange ich es noch habe, voll auskoste. Oder aber, ich stelle mir die klugen Fragen, die sich dieser Verwalter gestellt hat. Das sind im Grunde drei ganz kluge Fragen, die er stellt. Und darin kann er uns Vorbild sein. Die erste kluge Frage, die der Verwalter stellt, ist nämlich das, was wird mir denn danach wichtig sein? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Was wird eigentlich danach, nach Ihrem Leben hier wichtig sein? Oder schieben Sie den Gedanken einfach mal auf und lassen es auf sich zukommen, bis dann, wenn es soweit ist oder bis man ein gewisses Alter hat oder so? Ich will nicht allein sein, wenn ich von hier gehen muss. Das ist die Antwort von dem Verwalter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch meine persönliche Antwort. Ich will nicht allein sein, wenn ich von hier gehe. Das führt dann ganz automatisch zu der zweiten klugen Frage. Ja, wer bietet mir denn dann Heimat? Wer nimmt mich denn dann auf? In welchem Haus werde ich denn dann unterkommen? Ist ganz interessant, wenn man mal guckt, wo diese Bibelstelle steht, die wir angucken. Lukas 16, der Anfang. Direkt davor steht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die kennen Sie ja alle. Der ist von zu Hause weggegangen, hat das Vermögen seines Vaters verprasst und dann sitzt er im Schweinestall und überlegt, ob er so enden will, ob es das jetzt war. Und dann macht er sich, obwohl er jedes Recht drauf, ein Sohn zu sein, verspielt hat und obwohl er alles Geld verplempert hat, macht er sich auf den Heimweg zu seinem Vater. Er will wieder nach Hause. Und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen, macht ihm ein großes Fest. Direkt danach steht diese Geschichte von diesem Verwalter. Genauso ein Geldverballerer wie dieser Sohn. Und er fragt sich, wo kann ich nach meiner Entlassung hinkommen? Im Grunde haben wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn die Antwort schon. Im Grunde zeigt uns Jesus, dass wir jetzt schon mit dem Blick auf die Heimat im Himmel beim Vater leben können. Jesus sagt uns, dass wir jetzt schon klug sein dürfen und nicht meinen müssen, das Leben hier sei schon alles. Dass wir uns jetzt auch nicht an das hängen müssen, was wir haben oder auch nicht das, was wir schon alles vermurkst haben in diesem Leben. Wir müssen nicht verzweifeln dran, dass dieses Leben endlich ist. Wir müssen auch nicht meinen, dass alles, was wir hier haben, wir uns ewig behalten müssen. Wir wissen jetzt schon, es gibt eine Heimat und es gibt eine Gemeinschaft, auch nach dem Ende hier. Das ist ein ganz wertvoller Gedanke, das ist was ganz Wichtiges für unser Leben. Dass wir wissen, es gibt diese Heimat, zu der wir kommen dürfen. Es gibt diesen Vater, der sich über uns freut. Und das führt genau zur dritten klugen Frage. Und die wird jetzt die spannendste. Denn da fragt sich der kluge Verwalter nämlich deshalb auch, was kann ich denn dann jetzt schon dafür tun, für die Beziehung, die über das Ende hinausreicht? Was kann ich hier schon machen, noch vor dem Ende, um diese Beziehung zu haben, die darüber hinausreicht? Das ist genau die Frage, die dafür sorgt, dass unsere Predigt heute Morgen nicht nur theoretisch bleibt. Nämlich, es geht ums Praktische in dieser Geschichte. Was kann ich tun? Und zwar nicht erst irgendwann, sondern jetzt, um die Beziehung zu haben zu dem, der mich dann aufnehmen wird, in sein Haus. Ich kann, so wie der verlorene Sohn, mich aufmachen. Kann mich auf den Heimweg machen zum Vater. Das kann ich jetzt tun, in diesem Leben. Da muss ich nicht darauf warten, bis es irgendwann mal Zeit wird. Das kann ich jetzt tun. Zurückkehren zum Vater, mein Leben als den Heimweg zum Vater sehen. Oder ich kann auch das machen, was Jesus zu diesem Gleichnis zum Verwalter auch noch gleich erklärt. Am Ende. Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Seid großzügig, sagt Jesus, mit dem, was ihr habt, weil ihr wisst, dass ihr es nicht ewig haben werdet. Nur weil wir wissen, dass wir es nicht ewig haben würden, können wir großzügig sein. Oder vielleicht hilft uns das manchmal auch, großzügig zu sein. Mir hilft es manchmal, dass ich weiß, alles das, was ich hier habe, das werde ich nicht ewig haben. Dann kann ich auch großzügig damit umgehen. Und da geht es nicht nur ums Geld. Gott hat uns ganz viel anvertraut. Er hat uns Lebenszeit anvertraut. Mit der kann ich großzügig umgehen, wenn ich weiß, ich muss mich nicht daran festhalten. Er hat uns Fähigkeiten gegeben ins Leben, Begabungen, Schaffenskraft. Kann ich großzügig damit umgehen, wenn ich sie nicht nur für mich nutze? Er hat uns die Schöpfung in die Hand gegeben. Er hat uns Kinder, Mitmenschen in unserer Nähe gegeben und auch auf der ganzen Welt. Wir alle sind im Grunde von Gott zu Verwaltern eingesetzt. Wir haben einen Auftrag von Gott, einen Schöpfungsauftrag. Das ist unsere Bestimmung für unser Leben. Das ist das, was unserem Leben hier überhaupt Sinn gibt und was uns eine Würde ins Leben legt. Das, was Gott uns anvertraut, was uns von Gott gegeben ist, damit wir damit umgehen. Natürlich, wir haben schon manches vermurkst und die Menschheit hat Gottes Gaben veruntreut, auch so, dass man es nicht mehr richten kann. Wir sind schuldig, aber wir sind noch nicht entlassen. Wir haben immer noch Verantwortung. Unser Wort zählt noch was. Wir haben immer noch Freiheiten, die Gott uns schenkt und riesige Möglichkeiten. Wir können und wir dürfen mit dem Kapital unseres Herrn hier die Welt gestalten. Und dafür genau ist mir der Verwalter in unserem Gleichnis ein viel besseres Vorbild als die Winterkorns und Winkelmanns in unserer Zeit. Dass wir mit unserem Leben, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, nicht nur gucken, dass wir unser Schäfchen ins Trockene bringen. Übrigens finde ich auch, dass wir nicht so glauben sollten. So nach dem Motto, Hauptsache ich sammle mir jetzt viele geistliche Schätze an, damit es mich möglichst lange über Wasser hält. Auch im Glauben sollten wir über das Ende hier hinausdenken. Denkt darüber hinaus, denn das macht euch freier. Das, was euch dort wichtig sein wird, das soll sich auf euer Handeln hier schon auswirken. Für mich ist das der entscheidende Punkt in dem Gleichnis von dem Verwalter. Dass das, was nach dem Ende kommt, sein Handeln schon vorher im Jetzt, in der Gegenwart bestimmt. Genau deshalb macht er sich ja Freunde mit dem, über das er gerade noch verfügt, mit dem Geld. Genau deshalb gibt er sich großzügig. Natürlich, er denkt dabei an sich selber, aber er denkt dabei nicht an sich jetzt, sondern er denkt dabei an sich dann, nach dem Ende. Wenn er an sich selber jetzt denken würde, dann würde er das Geld, das er von seinem Großgrundbesitzer noch unter der Verwaltung hat, würde er für sich selber horten oder irgendwie anlegen. Er zweigt dieses Geld aber nicht für sich ab, sondern er investiert es in Freundschaften, in Beziehungen, die überdauern, über seinen Rauswurf, über seine Entlassung. Deshalb frage ich mich schon, wie gehe ich eigentlich mit dem um, was Gott mir anvertraut hat? Kann ich da auch so großzügig damit umgehen? Oder nutze ich das vor allem für mich selber, für jetzt und hier? Wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um, wenn ich mein Handeln an dem orientiere, bei dem ich in Ewigkeit in der Heimat aufgenommen werden darf? Wie mache ich das denn? Oder wie wirkt sich die Beziehung zu meinem Vater im Himmel auf den Umgang mit meinem Geld aus? Auch da natürlich, wem gebe ich davon ab, so dass es Gott gefällt? Das mit dem Geld ist ja so schon eine äußerst komplizierte Sache. Wer kein Geld hat, der hat riesige Probleme. In unserer Zeit sogar existenzielle Probleme. Da steht geschwind mal eine ganze Existenz auf dem Spiel. Aber wer Geld hat, der hat riesige Möglichkeiten. Hat gleichzeitig auch eine riesige Verantwortung. Und dann bringt ein Haufen Geld auch noch gleich immer eine Versuchung mit sich. Haben wir diese Woche in der Mini-Bibelschule am Donnerstagabend gehört. Da ging es darum, dass wenn wir Macht haben oder Verantwortung haben, dass wir damit automatisch auch der Versuchung ausgesetzt sind. Die ist da, wenn wir Geld haben, natürlich. Unser Geld ist nicht nur da, damit wir gut leben können, liebe Leute. Geld haben Sie alle nicht nur für sich. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde in irgendwelche sozialistische Ansichten reinrutschen. Ich sage nicht, dass das Geld dem Staat gehört oder der Allgemeinheit. Ganz sicher nicht, es gehört Ihnen. Und es gehört Ihnen deshalb, damit Sie alle Möglichkeiten haben, dass Sie es einsetzen können. So einsetzen, dass es über dieses Leben hinaus von Bedeutung ist. Das ist die Freiheit, die Gott uns schenkt, auch mit unserem Wohlstand, in den er uns gesetzt hat. Und diese Freiheit wird uns eben erst klar, wenn wir über das Ende hier hinausdenken, was wir damit überhaupt machen können. Ich habe das gestern Abend im aktuellen Sportstudio wieder gesehen, eine Aktion, die gerade ganz bekannt ist unter Fußballern, vielleicht haben Sie schon davon gehört. Da haben sich einige Fußballer dazu bereit erklärt, dass sie künftig 1% ihres Gehalts an soziale Einrichtungen spenden. Das ist eine gemeinsame Aktion, die nennt sich Common Goal. Werden immer mehr Fußballer, die das machen. Der Mats Hummels ist dabei, Aogo ist dabei und so weiter. Es ist noch nicht der Zehnte, den sie geben, aber 1%. Uns ganz bewusst, bei Großverdienern wird diese Aktion angesetzt. Es fängt jetzt beim Fußball an, aber der deutsche Gründer, der die Aktion ins Leben gerufen hat, hat die Vorstellung, dass es auch in der Wirtschaft viele sich selber dazu bereit erklären, 1% ihres großen Gehalts abzugeben. Natürlich ist da auch ein egoistisches Interesse dahinter, dass man das Image von den überreichen Fußballern ein bisschen aufhübscht. Aber die mitmachen, die tun das eben freiwillig. Und die tun das auch, weil sie die Möglichkeit haben, dass sie das viele Geld und solange sie eben noch spielen können, alles, was sie da verdienen, dass sie das nicht nur für sich selber nutzen, sondern eben auch für andere geben. Der Verwalter in unserer Geschichte verschenkt Geld. Und eigentlich, streng genommen, verschenkt er nicht mal sein eigenes Geld. Sondern er verschenkt das Geld, das ihm gar nicht gehört, sondern seinem Herrn gehört. Er verringert die Schulden, die eigentlich seinem Herrn zustehen. Er geht jetzt nicht hin und sagt, solange ich noch hier bin bei meinem Herrn, drücke ich jetzt die Forderungen meines Chefs durch und treibe die ganzen Schulden ein. Das macht er nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er verringert die Forderungen und erlässt die Schulden. Und an dieser Stelle, da geht das Gleichnis für mich über den Umgang mit Geld und über den Umgang mit allem, was wir haben, noch ein Stück weit hinaus. Denn jetzt kriegen wir was gezeigt, was uns Gott gegeben hat. Jetzt wird es richtig anspruchsvoll. Wenn wir diesen Verwalter als Vorbild für uns nehmen, dann können wir die Forderungen unseres Chefs und die Schulden von anderen verringern. Vielleicht ist es noch schwieriger, als mit dem Geld verantwortlich umzugehen, aber es ist auch wichtiger. Wie kommt dieser Gedanke bei euch an? Wir können die Schuld von anderen, die sie vor Gott haben, verringern. Es geht gar nicht mal um Schuld, die andere uns gegenüber haben, die wir vergeben, sondern es geht um Schuld, die andere Gott gegenüber haben. Wenn andere gegen Gott leben, wenn sie gegen ihn sprechen, wenn sie Sünde tun, dann dürfen wir das ihnen vergeben, auf Kosten unseres Herrn. Er kann es doch tragen. Geht es überhaupt? Dürfen wir so eine Vergebung zusprechen? Also im Gleichnis ist es kein Problem. Da geht der Herr jetzt nicht, der Grundbesitzer jetzt nicht hin und sagt, Mensch, was machst denn du da, mein Verwalter? Warum zerreißt du die ganzen Schuldscheine? Sondern er lobt es als kluges Handeln. Er ist gnädig mit allen, denen sein Verwalter das Leben leichter macht. Und er kritisiert ihn nicht für seine Großzügigkeit auf seine Kosten. Er lobt ihn sogar dafür, wenn er dafür Freundschaften schließt, durch die Vergebung. Ja, es war vordergründig, dass er selber profitieren kann. Und im Grunde profitieren aber nicht nur er selber davon, sondern alle. Denn auch die, denen die Schuld verringert worden ist, die sind dadurch ja nicht nur dem Verwalter gegenüber positiver eingestellt, sondern auch dem Herrn, dem sie was schulden. Jetzt lassen wir uns mal diesen Gedanken auf der Zunge zergehen. Der, dem du die Last leichter machst, der könnte dein Freund in der Ewigkeit sein, dein Hausgenosse in der Ewigkeit. In demjenigen, dem du vergibst, wächst deine Beziehung zum himmlischen Vater. Und dabei darf man jetzt gerne an Personen denken, ganz konkret, denen man Schuld vergeben kann. Weil wir die Möglichkeit dazu haben. Weil wir sie noch haben. Weil sie uns von Gott gegeben ist. Weil eben das Ende noch nicht ganz da ist. Das ist doch mal eine Gabe, mit der wir umgehen dürfen. Vergebung zusprechen. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Der Schuldenschnitt in Beziehungen, der geht nicht einfach von der Hand. Aber bei unserem Verwalter denke ich, dass es zwei Gründe gibt, warum es ihm leicht fällt, die Schulden zu vergeben. Zum einen, weil er den Blick über das Ende hinaus hat und weil er eben nicht nur an seinen Wohlstand jetzt denkt. Das hilft ihm, dass er die Leute von Schulden befreit. Und zum anderen, weil er sich auch sehr gut vorstellen kann, wie die Menschen die Entlastung erleben. Er weiß ganz genau, dass sie das so sehr befreit, dass sie ihm sogar ihre Freundschaft anbieten werden. Deshalb macht er das ja genau. Die Lage von den Menschen, denen er vergibt, ist nämlich eigentlich sehr, sehr aussichtslos. Wenn man mal in den griechischen Urtext reinguckt, was die dem Herrn schulden, die werden ja gefragt. Der erste schuldet ihm 100 Bat Öl, das sind umgerechnet 3600 Liter Öl. So viel schuldet er dem Herrn. Das ist ungefähr der Ertrag von 14.000 Olivenbäumen oder 5.000 oder 6.000 Arbeitstagen, hat mal einer ausgerechnet. 6.000 Arbeitstage Schulden. Es ist unmöglich, das wieder reinzuschaffen. Wenn dem jetzt die Schuld halbiert wird, dann ändert sich alles für den, da beginnt ein ganz neues Leben für den. Oder der zweite, 100 Kor Weizen sind die Schulden von dem. Das sind 36.000 Liter Weizen. Unmöglich, sich selber zu entschulden. Wenn das verringert wird, dann kann der Schuldknecht aufatmen. Das Erleben von Befreiung, von Vergebung bekommen, das schafft Freundschaften. Und wisst ihr, wir können uns das nämlich genauso vorstellen, weil wir auch wissen, wie das ist, wenn einem vergeben wird. Wir wissen sogar, wie es ist, wenn einem die Schuld nicht nur verringert wird, sondern wenn sie einem ganz vergeben wird. Jesus hat unseren Schuldschein auch zerrissen am Kreuz damals und hat uns nicht mal einen neuen ausgestellt. Wir sind frei von Schuld. Wir sind die, die neu aufleben können deshalb. Und genau das macht uns möglich, dass wir auch anderen die Schuld vergeben können. Sogar die Schuld, die sie nicht mal uns gegenüber haben, sondern gegenüber unserem Herrn. Das ist eine Möglichkeit, die uns Gott gegeben hat, dass wir vor unserem Ende damit umgehen können. Wenn also der blaue Brief kommt, liebe Gemeinde, der uns auf das Ende hinweist und der uns darüber nachdenken lässt, dann ist das kein Grund zu resignieren. Dann müssen wir deshalb nicht ängstlich werden und auch nicht panisch werden, uns nicht versuchen, selber abzusichern, sondern dann können wir in dem blauen Brief die Möglichkeiten entdecken, die uns da gegeben sind. Die Chancen, Beziehung aufzubauen zu dem, der uns drüben beheimatet, und die Chancen, mit dem gut umzugehen, worüber wir hier jetzt noch verfügen. Amen.